So, hier bei mir im Studio bei Leib und Seele, dem HIV-Inforadio, der Münchner Aidshilfe, jetzt Ramona Volkert und Helmut Hartl. Hallo. Zwei bekannte Schwerpunktärzte aus München. Herzlich willkommen.
Danke.
Ja, ich habe euch eingeladen für die heikle Diskussion, was ist denn jetzt nun dran an dieser Verlautbarung? Vielleicht fangen wir zuerst mal damit an, wie kommt es denn jetzt dazu? Es gibt ja Studien, die belegen oder nahelegen, dass das so ist. Vielleicht könnt ihr uns erstmal aufklären und die Hörer, die sich damit nicht so gut auskennen, was jetzt zu dieser Geschichte geführt hat.
Also Studien in dem Sinne gibt es ja nicht. Das sind keine randomisierten, kontrollierten Studien. Es gibt Beobachtungen an bestimmten Gruppen und es waren zum einen heterosexuelle Paare in Afrika, im afrikanischen Raum, die beobachtet worden sind über einen bestimmten Zeitraum, und es gibt auch eine älter zurückliegende Gruppe, glaube ich, aus Nordamerika. Das waren schwule Männer. Das sind so eigentlich die wichtigsten Daten, auf denen sich diese Aussage stützt. Das sind Beobachtungen. Beobachtungen haben immer gewisse Bias. Wir wissen nicht genau, was da passiert, ob da irgendwie doch noch außereheliche Kontakte da waren, ob doch vielleicht irgendwo Verhütung gewesen ist.
Vielleicht aber unterbreche ich, was sind das denn für, was wurde beobachtet?
Es wurden bei Patienten, also bei diesen Gruppen wurden ganz, ganz selten HIV-Infektionen beobachtet. Also es gab Übertragungen, aber eben sehr, sehr selten. Und daraufhin hat diese Schweizer Arbeitsgruppe eben eine gewisse Wahrscheinlichkeit errechnet.
Genau, und es gab einfach in bestimmten Situationen überhaupt keine Übertragungen mehr. Und ob ich das jetzt Beobachtung nenne oder epidemiologische Studie, ist eine Frage der Wortwahl. Also ich denke, das sind tatsächlich Studien, das sind epidemiologische Studien. Und wichtig ist, was hinten rauskommt. Und hinten raus kamen in diesen Studien in fast allen Situationen keine HIV-Infektionen mehr. Und das ist für mich das Relevante. Also es gab diese zwei Rakai-Studien. Wie gesagt, da war die magische Grenze 1400, 1700 Viruslastkopien. Und alles, was darunter lag, kam keine Übertragung mehr zustande. Wir messen hier in Europa bis kleiner 40, also nochmal ungefähr um den Faktor 10 weniger. Und von daher, glaube ich, ist die Übertragbarkeit gegeben. Und das haben die Schweizer gemacht.
Also meines Wissens gab es Übertragungen. Also die Viruslast korreliert mit der Wahrscheinlichkeit einer Übertragung sehr genau. Aber dass man, also dass überhaupt keine Übertragungen gab, dem kann ich nicht so ganz folgen.
Also in den Rakai-Studien gab es keine mehr. Einmal bei 1400 und das andere Mal gab es bei 1700 eine Übertragung, wo man nicht weiß, in was für einem Range die war. Und es gibt andere Beobachtungsstudien, wo es wirklich unklarer wird. Also diese schwarzafrikanischen, diese Studien finde ich, Studien oder Beobachtung finde ich sehr sauber. Es gibt einfach schon lange Daten eben aus schwulen Partnerschaften, wo die Rate der Infektionen gesunken ist von eben 0,12 errechnet pro Jahr auf irgendwie 0,04 irgendwas. Und es gibt andere Studien oder Beobachtungen aus Spanien, wo heterosexuelle Paare mit Kinderwunsch beobachtet worden sind. Und auch da kam es in diesem Setting bisher zu keiner Übertragung.
Also bei den schwulen Paaren war es ja nicht gleich null. Bei, wo die Schweizer natürlich sehr viel Erfahrung haben, ist bei heterosexuellen Paaren mit Kinderwunsch. Das sind ja, ist ja wirklich ein ganz spezielles Setting und das waren auch immer sehr wenig Patienten. Also das von der Evidenz her ist es, würde ich sagen, mittelprächtig. Es ist sicher keine 1A-Evidenz. Es gibt, würde ich mal formulieren, Hinweise, dass es möglich ist, aber das Risiko gleich null zu bezeichnen, soweit würde ich mich nie vorwagen.
Das ist mal die Frage. Einer der Autoren dieser Verlautbarung, der Professor Vernazza, hat neulich in einem Interview gesagt, die Wahrscheinlichkeit, sich bei einer Person, die eben diese Kriterien erfüllt, also mit einer nicht nachweisbaren Viruslast, zu infizieren, ist ungefähr so hoch oder noch geringer als die Wahrscheinlichkeit, bei einem Flug, was weiß ich, nach Berlin oder in den Urlaub oder sonst wo abzustürzen. Also ein sozusagen normales Lebensrisiko. Wie kommt der Mann dazu, sowas zu sagen? Also das ist ja kein hergelaufener Mensch, der keine Ahnung hat. Das ist ja ein anerkannter Wissenschaftler, der lange Erfahrung hat. Wie kann der sowas sagen?
Der errechnet. Also man ist in Rechenmodelle und jemand das normale statistische Risiko bei einem Sexualkontakt war irgendwie auf 1 zu 100 ungefähr hochgerechnet oder noch geringer. Allerdings für Menschen ohne Behandlung mit nachweisbarer Viremie. Und dieses Risiko wird immer weiter, ich nenne es jetzt verdünnt. Also mit jeder, im Prinzip würde ich sagen, mit jeder Null hinter der Viruslast weniger, sinkt einfach das Übertragungsrisiko. Und irgendwann bin ich eben bei kleiner 40, wo ich dann an einem Punkt bin, wo sich's nahezu gegen Null annähert. Ich kann auch nicht sagen, es wird sich keiner dort infizieren oder es wird nicht passieren. Das kann ich nicht sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit nähert sich langsam aber sicher wirklich einfach, dem Faktor Null.
Also die Wahrscheinlichkeit ist möglicherweise gering, das ist ganz klar, aber sie ist nicht gleich Null. Und da ist mein Punkt, dass das eben im Titel nicht drin steht, sondern da steht einfach drin, nicht infektiös. Und so kann man das nicht sagen. Das ist die Frage, wie man diese Botschaft bringt. Man kann sagen, das Risiko ist absolut minimiert. Und auch wenn ich in ein Flugzeug steige, weiß ich, dass es abstürzen kann. Und dieses Wissen muss vermittelt werden. Und das tut das primär zumindest mal so, wie es in den Medien jetzt aufgegriffen worden ist, nicht.
Aber mit dem Wissen vermitteln, das finde ich ja auch sehr wichtig. Aber mir ist es noch nie passiert. Ich fliege relativ oft. Mhm. Mir hat noch nie ein Reisebüro-Mitarbeiter oder irgendeine Online-Pop-up-Fensterfunktion oder so gesagt, ich möchte Sie aber darauf hinweisen, dass es ein gewisses Risiko gibt, dass dieses Flugzeug abstürzt.
Das ist richtig. Ich meine, gut, wir sind Gott sei Dank nicht in den USA, wo das sogar steht auf den genau, was alles passieren kann. Aber das andere ist, das Flugzeug ist ein Lebensrisiko, mit dem wir umgehen können. Das haben wir im Radio gehört, im Fernsehen gesehen. Wir sind selber oft geflogen. Aber bisher war eben Sex mit Kondom das Dogma. Und jetzt plötzlich ist eine große Verunsicherung. Wir müssen alle dazulernen, sowohl wir Ärzte als auch, ich denke, die Patienten, die Betroffenen. Da muss man ein Gefühl dafür entwickeln und eine Zahl, ob das jetzt 1 zu 100.000 ist oder ein Flugzeugabsturz, ist ja was ganz schwer Erfassbares.
Ja, aber dieser Eiertanz, dieses eben Nichtsagen und dieses Restrisiko, das ist halt das, was ich so schwierig finde und einfach mal sich hinzustellen und sagen, so nicht, das ist nicht infektiös. Das finde ich so mutig in der Schweiz und ich habe mal Telefonberatung gemacht bei der Bayerischen Aids-Stiftung, da gibt es ja dann immer diese konstruierten Anrufe mit 27 Kondomen und irgendwie drei Gummihandschuhen und dann denken sie irgendwo ein halbes Tröpfchen Blut am Finger und dann habe ich einmal gesagt, nein, so nicht, so werden sie sich nicht mit HIV infizieren. Und dass das jemand mal sagt, das finde ich einfach sehr mutig in der Schweiz und ich denke auch immer, wenn wir über andere Erkrankungen sprechen, wenn wir über Hepatitis B sprechen, wenn wir über eine andere sexuell übertragbare Hepatitis-Variante sprechen, wenn wir über sexuell übertragbare Grippe oder Vogelgrippe sprechen, dann würde jeder das akzeptieren zu sagen, wenn ich keine Viren habe, bin ich nicht infektiös. Aber dadurch, dass es HIV ist und immer noch dieser Mythos irgendwie dran ist und immer wenn man versucht zu normalisieren, heißt sofort sie banalisieren. Und das ist diese Waage, die ich so ganz schwer finde.
Aber wir sind ja in einer Zeit, wo wir eigentlich eine gewisse Präventionsmüdigkeit haben, muss man ja auch sagen. Und gerade in einer Situation, wo es zum Sex kommt, da denkt man natürlich nicht an HIV, da ist die Risikobereitschaft prinzipiell schon rein biologisch größer. Und da, wenn solche Botschaften dann im Hintergrund auftauchen, dann ist man vielleicht doch eher bereit, ein Risiko einzugehen. Und das, finde ich, macht diese Botschaften so in der Allgemeinheit auch ein bisschen gefährlich. Es ist nicht für die Primärprävention geeignet.
Auf das Thema kommen wir vielleicht nachher noch, aber okay. Ich wollte vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Dieser wirklich anerkannte Schweizer Wissenschaftler sagt, es ist nicht möglich.
Nein,
er sagt, eine Person ist nicht infektiös, genau. Du sagst, das ist mutig, man könnte jetzt auch sagen, es ist wagemutig, also so ein bisschen drüber, das ist ja eher so eine Position. Aber nochmal zurück, er beruft sich ja auf Fakten und du sagst, die Fakten sind, nicht ganz so sicher und du sagst, die Fakten sind sicher. Wo kommt da der Dissens her?
Schwierige Frage, weil also letztendlich sagt er, das steht in der Überschrift, aber er schreibt im Text eigentlich ziemlich genau, dass es ein Risiko gibt und dieses Risiko vernachlässigbar ist. Und das hat er berechnet, wie auch gesagt worden ist, das hat er berechnet anhand dieser Beobachtungen. Und dann hat er eben auch noch zusätzlich versucht, Einflussfaktoren auszuschließen, von denen wir wissen, zum Beispiel Geschlechtskrankheiten, dass eben auch im Kompartiment Genitaltrakt im Rahmen von Geschlechtskrankheiten einfach mehr Viren da sein können. Das hat er natürlich versucht so auszuschließen. Und der Dissens, glaube ich, kommt einfach, wie das vermittelt wurde, durch diese ganz harte Aussage, die im Titel ist und die er auch sonst bei den Statements so von sich gibt.
Und die jetzt ja auch in aller Munde ist.
Die jetzt
und
auch die in aller Munde ist.
Notwendig erachte, weil mit diesem lauwarmen Hirsebrei, wie vorhin ein Kollege hier im Studio gesagt hat, kommen wir einfach nicht weiter. Also man muss einfach mal auch Klartext sprechen und einfach bestimmte Dinge, ich sag mal, mutig benennen. Und ich glaube und ich weiß, dass das unter der Hand auch inoffiziell in AIDS-Hilfen, in Praxen, wo auch immer, schon seit 1,5 bis 2 Jahren so gemacht wird. Ich mache seit 2 Jahren diese Seminare für die deutsche AIDS-Hilfe. Wir haben es dann elegant mit neuen Präventionstechnologien unterschrieben oder überschrieben, wo es eben darum geht, wie sind Menschen mit einer nicht nachweisbaren Viruslast, wie infektiös sind,
genau das ist ja auch der Dissens letztendlich, dass diese Beratung in die Praxis gehört und nicht in die Medien, sondern in individuelle Beratung. So lange, und wir werden Infektionen sehen, das ist keine Frage. Und da kann natürlich der Schuss dann wieder nach hinten losgehen, dass es dann wieder heißt, aha, guck mal, die große Infektion, so ist es doch gar nicht, wie es zuerst behauptet worden ist, sondern mein Standpunkt wäre, man sollte das viel langsamer angehen, man sollte ein Fingerspitzengefühl entwickeln, man sollte schauen, wie das läuft und wirklich dann in der Praxis erstmal und Paare beraten, die auch wirklich diese Kriterien erfüllen und nicht mit Botschaften rausgehen, die einfach gefährlich werden können.
Ich glaube einfach, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo jede Botschaft und wenn es noch so ein kleiner Pups ist, sofort über das Internet so verbreitet ist, dass es jeder bekommt. Und diesen Wunsch, das jetzt irgendwie in Praxen oder in AIDS-Hilfen so unter der Hand geheim zu halten und das so sanft und vorsichtig dosiert, wohl dosiert für jedes Paar individuell, für den Schwulen anders wie für das Paar mit Kinderwunsch und das Paar ohne Kinderwunsch, was macht man mit dem? Das darf auch kein Sex haben, weil wir katholisch sind. Das geht nicht. Es haut nicht mehr hin heutzutage.
Ja, aber die
Daten sind da und die Botschaft, wie gesagt, egal wer sie sagt, irgendwann sind sie raus und dann wird es diskutiert. Und dann muss ich es, finde ich, ehrlich diskutieren und ehrlich heißt dann für mich auch laut und öffentlich.
Aber zur ehrlichen Diskussion gehört auch, dass dieses komplexe Thema wirklich dargestellt wird in der ganzen Breite, nämlich 6 Monate unter der Nachweisgrenze, unter ärztlicher Kontrolle, keine Geschlechtskrankheiten und so weiter. Wir wissen ja auch in unseren Praxen, wie schwer das ist.
Aber du hast auch viele, Ramona, guck in deine Akten, du hast, ich glaube, wirklich auch zig Patienten, die das seit 10 Jahren, seit 12 Jahren erfüllen, dieses Kriterium.
Richtig.
Auch schwule Männer, auch Heteropaare irgendwie, zum Teil noch mit Kombi, wie wir Ramona behandeln, wahnsinnig old-fashioned, ist auch nicht toll, was ich mache, aber es funktioniert. Kleine 40, 800 Helferzellen, nie einen Blick gehabt, eine halbwegs stabile schwule Partnerschaft, einmal alle 2 Jahre gehen sie fremd. Ja, was soll ich da noch sagen?
Ja, die Patienten berate ich auch und denen sage ich das auch und denen vermittle ich das aber so, dass ich sage, die Wahrscheinlichkeit, das Risiko ist ausgesprochen gering, es ist nicht gleich null, es ist aber ausgesprochen gering. Und ich finde, was auch ganz wichtig ist, was in der Diskussion noch gar nicht gekommen ist, dass mit demjenigen Partner, dem negativen Partner, natürlich keinen Druck aufbauen
darf. Das steht aber auch ganz explizit drin.
Genau,
also das ist immer ganz klar mit dabei und es muss Kommunikation möglich sein und letztlich ist es... In dieser Situation der HIV-negative Partner, der entscheidet.
Genau.
Ja,
aber das ist natürlich auch, dass der Druck auf den viel höher ist, wenn es heißt, naja, unter der Nachweisgrenze gleich nicht ansteckend.
Also
der
HIV-positive natürlich immer den Druck und die Angst, diese Infektion weiterzugeben. Und da einfach mal den Druck rauszunehmen, ist halt auch eine nicht unwesentliche Erleichterung, glaube ich.
Ich habe neulich von einer Kollegin, die im Frauengesundheitszentrum arbeitet, gehört, dass es vielen positiven Frauen so geht, dass der Druck von ihrem negativen Mann ausginge. Dass sie eigentlich als positive Frau trotz dieser Versicherung immer noch so das unsichere Gefühl haben und eigentlich lieber ein Kondom nehmen würden, weil sie sich dann besser fühlen. Und der Mann sagt jetzt, wieso, ist doch alles überhaupt kein Problem, wir lassen das jetzt weg. Und er, nach der Definition der Schweizer, ist ja jetzt dann derjenige, der das dann auch entscheiden kann. Nur den positiven Frauen ist es gar nicht so recht.
Also das ist sicher nicht nur auf Frauen begrenzt. Es gibt eine Menge Paare, wo einfach der HIV-positive Teil einfach große Sorgen hat, ansteckend zu sein. Und also ich habe auch in der Praxis durchaus Patienten, die lieber früher in eine Behandlung einsteigen, um einfach dieses Risiko zu minimieren. Und das sind natürlich diejenigen, die wir auch natürlich beraten. Die sind zuverlässig, die sind unter der Nachweisgrenze. Die empfinden da auch eine gewisse Erleichterung, wenn man ihnen das sagt, sie sind nicht, das Risiko ist eben sehr gering, aber die müssen auch lernen, damit umzugehen. Die sind natürlich, nachdem sie das jahrelang gemacht haben, nicht gleich bereit zu sagen, aha, wunderbar, alles klar, weg damit, sondern ich denke, da muss man einfach reinwachsen, das kommt noch. Aber da gibt es, wie gesagt, auch große Ängste, das ist klar.
Ja, also das sind wir d'accord. Aber um diese Ängste abzubauen, brauche ich einfach auch Statements, Öffentlichkeit. Und das ist das, wo wir gerade dabei sind.
Und wir brauchen jetzt eine ganz kleine Pause und machen ein bisschen Musik. und reden dann nachher noch ein bisschen weiter. Vor allem wird mich dann auch noch interessieren, wie das eigentlich mit diesen unterschiedlichen Körperflüssigkeiten ist. Da gibt's ja auch so die Diskussion, naja, das Blut ist vielleicht infektiöser als das Sperma und so weiter. Und da könnten wir dann vielleicht dann im Anschluss noch mal ein bisschen genauer hingucken.